Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ja. Also, weißt du, die Frage ist tatsächlich einfach wirklich wie, also, wir haben ja eigentlich so die Vorgabe, dass die Höhe eigentlich so sein muss wie das hier, oder?
Nee, nicht unbedingt. Es kann auch tiefer sein. Du kannst ja auch so machen.
Okay, das heißt, wir haben schon ein bisschen Spiel.
Ja, ich würde sogar sagen, es sollte tiefer sein, weil dann
kann man mehr machen.
Ist das Gelenk halt nicht so im Bild.
Ha.
Dann ist es tiefer.
Das da rentiert sich, also es zahlt sich aus, dass du was über Lastarme und Hebelarme und Physik kannst.
Mhm, genau.
Es ist so, mein Freund.
Ja, ja.
Ich weiß. Wieder einmal lernt man bei der MTMT-Methode auch fürs Leben. Sprich, wie konzipierst du das Interieur deines Wohnzimmers oder Podcast-Studios?
Mhm.
All das ist ein Mehrwert der MTMT-Methode.
Was er gesagt hat, ja.
Okay, also es ist auf alle Fälle, könnte man mal in Erwägung ziehen. Die Sache ist natürlich die.
Da müssen wir uns schon auch drum kümmern. Ich will auch das Leuchtschild haben und sowas.
Ja. Wenn man mehrfach podcastet, also was ich meine, ist mehrere Personen einlädt dazu, da muss man sich natürlich auch was überlegen, wie man das Ganze halt arrangiert, oder?
Mhm.
Also hast du dann eine runde Plattform in der Mitte vielleicht, wo du dann drumherum sitzen kannst, in Anführungsstrichen? Drumherumisch?
Ja.
Also sprich, da noch einer und dann jemand neben dir?
Ich habe vorhin an so eine Dreiecksform gedacht. Dass man hier so ein Dreieck drin stehen hat. So, weißt du, was hier so rein penetriert zwischen uns beide?
Mhm.
Und dann könnte man die Mics machen und dann könnte man auf den Peak vom Dreieck seinen Protonentee abstellen zum Beispiel.
Ja. Ja. Das ist nicht so einfach, sag ich dir.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Ja, kriegen wir schon, aber es muss ja auch schön.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Wir reden heute nicht nur über die neue Einrichtung des Podcast-Studios, sondern auch werden wir eure Fragen beantworten. Ich glaube, ich habe meine Socken falsch rum an.
Ja. Das denkt man immer. Hast du die mir eigentlich geklaut?
Nee, das sind meine.
Von wem hast du die?
Das geht dich einen Scheißdreck an.
Okay. Von meiner Oma gestrickt, meinst du?
Ja.
Na ernsthaft, sieht so aus, als wären es halt meine. Jawohl, nein, stimmt nicht.
Meine sind noch streifiger.
Das ist halt maschinell. Das ist maschinell und das ist quasi.
Ja, die sind nicht selbst gestrickt. Sind deine selbst gestrickt?
Immer, meine Wollsocken sind immer selbst gestrickt.
Okay, das ist krass, das ist ein krasser Flex.
Das ist ein Flex.
Das war so ein krasser Flex, wie das ihr mit dem Code MTMT 10% auf alles von Löwenanteil bekommt.
Ja, flex da mal rein.
Merkst du, was heute los ist? Die Übergänge. Schon in der ersten Minute.
Sensationell.
Einfach so. So, so.
Du hast,
würden wir das schon seit 6 Jahren machen.
Du hast wohl Kreatin genommen.
Habe ich auch. Aha. Deswegen bin ich so klug. Habe ich letztens übrigens, ich weiß nicht mehr, wer von wem ich es gehört habe, aber dass es auch tatsächlich eine Studie gab, wo Leute bei irgendwelchen Intelligenztests besser abgeschnitten haben auf Kreatin als nicht auf Kreatin.
Ja.
Und trotzdem sagt man, dass muskulöse Gym-Bros dumm sind. Obwohl die alle auf Kreatin sind. Und alleine deswegen müssen sie ja schon viel klüger sein als die Allgemeinbevölkerung. So, das ist ja. Science.
Das ist Science.
Das ist Science.
Ja, verstehe.
Also von daher, das verstehe ich nicht ganz.
Aber
das macht ja auch nichts. Zurück zum Thema. Löwenanteil hat leckeres Essen. In der Mikrowelle ist es zubereitet. Das finde ich total verrückt übrigens nach wie vor, die Erfindung der Mikrowelle. Ich habe da nie dran geglaubt, aber Löwenanteil rein. 2 Minuten ist Löwenanteil warm und man muss auch nicht umrühren oder sowas und es kann nicht anbrennen. Also Mikrowellen, Leute, ich sag's euch, das ist der Wahnsinn. Hey Leute, kleiner Nachtrag. Unsere Partner und auch wir wir nehmen auch teil an dieser Black Week und wir wollen natürlich, wenn ihr spart, dass ihr richtig spart. Also dieser Podcast kommt am 24.11. raus und es gibt fette Rabatte, die fettesten Rabatte des Jahres. Zum Beispiel Löwenanteil, 20.11. bis 2.12. kriegt ihr 27% off, die fetteste Rabattaktion des Jahres. Code MTMT, wie gewohnt. ESN macht die Black Week vom 24. bis zum 29.11. Da gibt's auch massive Rabatte auf so ziemlich alles. Das Wichtigste, wenn ihr mich fragt, ist, dass es 30% auf Eiweißpulver und Kreatin gibt. Also deckt euch ein, weil so ein fetter Rabatt kommt so bald nicht wieder. Und MTMT macht auch eine Black Week. Und zwar vom 22.11. bis zum 2.12. Wir geben euch 30% auf alle Trainingsprogramme, 20% auf unser Gear, das heißt Klamotten, Fersenkeile und solche Späße und 10% auf die MTMT-Methode. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass alle drei unterschiedliche Zeiträume haben für die Black Week. Aber bottom line, es gibt fette, fette Rabatte. Nutzt die Black Week, um euch einzudecken, gerade mit so Sachen wie Löwenanteil oder ESN-Stuff, weil das hält sich ja. Und wenn ihr es eh kauft, dann spart und nutzt den Code MTMT. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Andi, was hast du heute für ein Thema mitgebracht?
Du bist einfach so ein Ami. Naja, ich habe eigentlich keins mitgebracht, aber der Rob hat uns eins geschickt. Und zwar machen wir heute den Q&A-Podcast.
So sieht's aus.
Oder?
Hast du die Fragen geöffnet?
Nein.
Okay, ich dachte, was machst du da an deinem Handy?
Ich versuche es gerade, sie zu öffnen.
Ich habe sie offen.
Ja,
das macht nichts. Ich kann das auch, ich kann die vorlesen, das mache ich doch eh immer.
Okay, also liest du vor.
Ich weiß auch, ich habe immer meinen Laptop dafür mitgenommen in letzter Zeit oder bei den letzten Folgen.
Also soll ich mein Handy weglegen?
Man kann es auch auf dem Handy machen eigentlich. Du sollst, das bleibt da jetzt liegen. Das, na, ich nehme es.
So. Oh Mann.
Damit du nicht wieder Brainrot am Handy hast mitten im Podcast. Also,
was sagt er?
Erste Frage.
Wen?
Der Jona fragt eine Frage. Quiz. Du hast einmal erwähnt, dass du Probleme mit deiner Achillessehne hattest. Könntest du noch einmal erzählen, was genau du dagegen unternommen hast? Dann kommt noch eine zweite Frage, aber erstmal können wir über diese Frage sprechen. Ja, das kann ich machen, ich kann gerne erzählen, was ich dagegen unternommen habe. Weil das, was ich dagegen unternommen hat geholfen. Ich habe seit einigen Wochen gar keine Probleme mehr. Also ich hatte irgendwas in der Achillessehne. Tendinopathie ist ja immer so ein Wort halt, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas tut weh. Das war so das klassische Ding nach Belastung, morgens beim Aufstehen erstmal wie auf rohen Eiern gelaufen, hat ein bisschen weh getan, habe auch immer wieder so den Zug gespürt, auch so während dem Basketballspielen und so, kein angenehmes Gefühl.
Den Zug vom Wind, oder?
Den Zug auf meiner Achillessehne und ein leichtes Schmerz-Unwohlseinsgefühl in diesem Bereich.
Also nicht den Zug, den ich in meinem Alter spüre, sondern?
Nein, an den, da glaube ich auch nicht dran.
Sondern einen tatsächlichen Zug.
Einen richtigen Zug.
Okay, verstehe. Ja.
Innerhalb meines Körpers.
Mhm, okay.
Nicht so ein Fragilitätszug, so ich sitze am Fenster und hol mir einen Zug. Sagt man das? Hol mir einen Zug? Nee.
Ich glaube schon.
Doch, sagt man sogar. Das macht auch Rückenschmerzen, habe ich gehört.
Absolut.
Wenn man sich einen Zug holt.
Ja, stimmt. Man holt sich einen Zug.
Also.
Ja. Chrissy, habe ich dich jetzt nervös gemacht? Nein, abgelenkt.
Ja, ich bin höchst.
Also was hast du dagegen gemacht?
Was habe ich dagegen gemacht? Erstmal bin ich zum Physio gegangen, Shoutout Franzi. Macht schon auch Sinn in solchen Situationen, dass man sich das mal anschauen lässt von einem Profi. Und
es ist ja auch schön, sich anfassen zu lassen, das muss man auch dazu sagen.
Andi.
Da ist ja so. Macht man ja auch viel zu wenig.
Okay, was ist eigentlich los?
Von professioneller Hilfe meine ich natürlich. Ihr wisst schon, was ich meine auch.
Von professioneller Hilfe anfassen lassen. Ja, klar, weiß ich, was du meinst. Also, da ist rausgekommen, dass ich auf der linken Seite, da wo ich die Probleme hatte, auch nicht so gut in Plantarflexion war wie auf der rechten Seite. Also relativ deutlicher Unterschied. Und mit diesen Infos bin ich dann...
Erklär mir das nochmal.
Ja. Also ich konnte halt den Wadenheber auf der linken Seite nicht so hoch machen wie auf der rechten Seite.
Also, sag's doch einfach.
Ja, okay. Und dann habe ich mir da ein paar Infos gesammelt, habe noch ein bisschen mehr Infos bekommen. Aber es geht ja jetzt um die Trainingsintervention und das waren eigentlich nur zwei Sachen. Ich habe schwere ISOs gemacht für meine Wade bzw. Achillessehne, also für diesen Muskel-Sehnen-Komplex und Wadenheber. Das waren die zwei Interventionen. Und ich habe mein Plyo-Volumen etwas runtergeschraubt, also ganz schön runtergeschraubt, weil ich habe halt jetzt schon sehr lange sehr, sehr viele Plyos in meinem Training gemacht, gerade in der Off-Season auch sehr, sehr intensive Sprungvarianten hier und da. Und jetzt bin ich aber in-Season, das heißt, ich spiele dreimal die Woche Basketball, das heißt, ich habe eh relativ viele Plyo-Kontakte einfach durch meinen Sport und brauche deswegen vielleicht nicht mehr ganz so sehr diese intensiven Belastungen, die eben auch für Sehnengewebe sehr intensiv sind und viel Regenerationszeit erfordern. Das heißt, das habe ich dann eher so ein bisschen ausgetauscht durch die isometrischen Übungen, weil isometrische Übungen erfordern nicht so viel Regenerationskapazitäten und sind halt auch der Weg, wie du dieses Sehnengewebe tatsächlich dazu bringst, dass es sich wieder anpasst. Das war das eine. Und das andere waren eben die Wadenheber. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie Kräftigung für in erster Linie den Soleus, aber auch Gastrocnemius ist, man sagt immer so, ja, das ist ein Soleus-Wadenheber, aber man verschiebt ja immer nur Verhältnisse. Das heißt ja nicht, dass auf einmal der Gastrocnemius komplett ausgeschaltet ist. Egal. Das war zum Wadekräftigen ganz klassisch, aber für mich in erster Linie war es eine Mobility-Übung, damit ich eben meine Bewegungsoptionen in Plantarflexion auf der linken Seite nach oben bringe. Die ISOs. Ich habe immer, ich habe das so 2 bis 3 Mal die Woche gemacht, eben in der Beinpresse. Man kann ja die Beinpresse auch super als Wadehebelmaschine nutzen. Das heißt, du stellst einfach nur deinen Vorderfuß auf die Plattform drauf und habe das dann in 3 verschiedenen, leicht verschiedenen Positionen, also leicht verschiedenen Sprunggelenkswinkeln gehalten für 30 bis 45 Sekunden. Sehr, sehr schwer das Ganze, also so, dass du es auch nicht viel länger halten kannst als diese eben 30 bis 45 Sekunden. 3 Sätze von diesen ISOs, das war immer das Erste, was ich im Training gemacht habe, nach meinem Warm-up. Und dann habe ich noch, ich habe auch immer nur 2 Sätze von den Wadenhebern gemacht. Also eben sitzender Wadenheber für relativ viele Wiederholungen, Bereich 15 bis 20. Auch da so schwer, dass es halt wirklich, wirklich ein Struggle ist, gerade bei den letzten Wiederholungen. Aber nicht so schwer, dass ich nicht die volle Range schaffe, weil das war ja der Sinn dahinter, dass ich eben auf der linken Seite vor allem den Fokus drauf habe, dass ich die Ferse einfach maximal weit hochkriege. Und so habe ich da einfach den Widerstand ermittelt.
Und unter diesen. Wenn du jetzt von maximal weit hoch sprichst, dann ist es ja auch, also mir geht es um die Art und Weise, um die Qualität der Bewegung, wie du es absolviert hast, diese Bewegung. Hast du da was im Fokus gehabt? Also wie hast du deinen Vorderfuß belastet?
Immer krass durch den ersten Mittelfußknochen, also den Ballen vom großen Zeh geschoben. Gerade in dieser Endrange, sonst kommst du da gar nicht hoch, wenn du das machst, da den Druck durchgeschickt.
Okay, das
war mein technischer Fokus.
Das wäre mir ganz wichtig, nämlich, weil das ist ja auch was ich bei mir immer sehe und was ich bei sehr, sehr vielen Leuten feststelle, dass sie quasi eben wegrollen und eigentlich in so eine supinierte Fußposition rollen, also nach außen rollen und dementsprechend einfach diese Range gar nicht erreichen können und eigentlich, wenn man so will, also diese ganze Zeit und diese ganze Anstrengung Perl von die Säue ist.
Ja, klar, wie du eine Übung machst, gerade wenn du halt ein sehr spezifisches Ziel damit verfolgst, dann muss dementsprechend auch die Ausführung dementsprechend spezifisch sein, auch bei sowas vermeintlich Banalem wie einem Wadenheber. Und also so der Cue, den ich mir eben intern vorgestellt habe, war einmal das, Druck durch den ersten Fußballen schicken. Und ich stelle mir immer vor, dass ich meine Ferse, meinen Fersenknochen, ich will den in meine Wade, in meine Kniekehle reinziehen quasi. Und ich lasse mir auch immer ein bisschen Zeit, weil eben ich bin da nicht so gut in dieser Range, deswegen hat das immer ein bisschen gedauert. Und ich habe in der Endrange wahrscheinlich oft so 1, 2, 3 Sekunden verbracht, damit ich halt wirklich die Ferse ganz nach oben bekomme. Und mehr habe ich nicht gemacht. Also ich habe wirklich eben so dieses Belastungs- oder Load-Management-Thema von wegen, ich habe meine Plyos massiv runtergeschraubt. Also man könnte auch fast sagen, dass ich sie gestrichen habe, weil die Plyos, die ich im Warm-Up gemacht habe, das war eher Warm-Up. Also das würde ich gar nicht so wirklich als Sprungtraining oder Plyo-Training bezeichnen. Daneben 2 bis 3 Mal die Woche ISOs, 2 Mal die Woche die Wadenheber. Also ich habe nicht besonders viel gemacht vom Umfang her. So, das sind dann 9 Sätze ISOs und 4 Sätze Wadenheber pro Woche. Und das hat sehr gut geklappt. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich die ISOs weglasse und sehen will, ob ich sie noch brauche. Also ob das jetzt irgendwie wieder zurückkommt oder ob die Trainingsphase, die ich da hatte, ausgereicht hat für die Adaption, die ich haben wollte. Die Wadenheber mache ich allerdings weiter. Die ISOs sind ja eher so der rein strukturelle Part, sage ich mal. Und das ist jetzt eben so die Phase, wo ich gerade bin, wo ich schaue, hat sich die Struktur ausreichend angepasst?
Du meinst rein strukturell bezogen auf die Sehnenqualität?
Ja, genau. Mhm. So haben die ISOs ausgereicht, damit eben hier wieder meine Kollagenfasern der Sehne wieder alle schön parallel verschaltet sind. Aber ich glaube, dieses andere Element der Bewegungsoptionen und ich meine, sein Soleus strong as fuck machen ist nie verkehrt, gerade als Spielsportler. Das will ich mir noch ein bisschen beibehalten, weil ich da auch noch nicht so das Gefühl habe, dass ich damit fertig bin. So.
Ja. Gut.
So.
Ich würde noch mal gerne festhalten, worauf ich dich ja noch mal gedrängt habe, ist wirklich die Art und Weise, wie wir diese Übung ausführen. Weil ich glaube, jeder und jede, die hier zuhören, haben schon viel Wadenheben wahrscheinlich in ihrer Karriere gemacht. Und da ist einfach immer so, dass wenn man mal anfängt und wirklich über den Großzehballen diesen Fokus nicht verliert, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie man auch tatsächlich, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Fühlen, wie man tatsächlich einfach eine Kontraktion in seiner Wadenmuskulatur fühlt.
Ich habe die krass gefühlt.
Genau, also selbst, also wenn selbst der Typ einmal anfängt zu fühlen, dann heißt das schon was, Leute.
Das ist so ein Witz.
Nein, aber es ist mir echt total wichtig. Spaß beiseite. Du bist natürlich, ja, nein, du bist höchst sensibel und fühlst alles. Ich weiß das. Tust du immer so und schützt dich. Das wisst ihr ja auch alle. Ihr wisst ja, wie er ist. Aber jetzt zurück zum Thema. Das hört sich jetzt wie eine Kleinigkeit an, ist aber die Großigkeit, weil das ist die der entscheidende Faktor darüber, ob diese Bewegung wirklich sinnstiftend ist oder nicht. Also alle Diskussionen, die wir auch immer mit vielen Leuten führen, zum Beispiel genau über Wadenheben. So, es geht halt immer darum, wie man es macht. Absolut. Ich hätte noch eine Frage gehabt an dich, weil du hast ja vor Wochen oder Monaten auch schon auch in deinem Fuß laboriert. Du weißt, worauf ich hinaus will, glaube ich. Glaubst du, dass diese Szenen vor, ich sage jetzt mal 3 Monaten oder so, auch schon damit zu tun hatten, was sich jetzt strukturell quasi auf die Achillessehne weiter umgelegt hat vielleicht?
Ja, ich glaube, es geht gar nicht anders. Also es ist sehr, sehr, sehr naheliegend, dass wenn ich irgendwie, vor ein paar Monaten hatte ich die Probleme in der Fußsohle, also so Plantarfaszie, am Calcaneus, am Fersenknochen. Und dann habe ich die wieder in den Griff bekommen, mit ISOs, aber mit anderen ISOs, die eben mehr Fokus auf genau diese Struktur hatten. Und dann bin ich wieder mehr gesprungen, habe einfach mehr Last durch diesen gesamten Sprunggelenkswadenkomplex, beziehungsweise einfach durch mein ganzes linkes Bein geschickt. Einfach durch mehr Basketball, wo ich natürlich mehr lauf und da wirken einfach sehr, sehr hohe Kräfte. So, ich bin ja auch ein schwerer Dude und so weiter. Und dann kam das Problem irgendwie wieder, hat sich aber anders geäußert, beziehungsweise hat sich auf eine andere Struktur niedergeschlagen, die eine Etage weiter oben liegt als jetzt die Plantarfaszie. Mit Sicherheit, dass die biomechanische Ursache des Ganzen, die bin ich jetzt mit Sicherheit nicht direkt angegangen, so mit der ersten Reha quasi.
Ja.
Vielleicht bin ich sie jetzt ein bisschen mehr angegangen mit der zweiten Reha. Vielleicht tut mir als nächstes auch dann die Kniekehle weh, wenn es noch weiter hochrutscht. Mal schauen. Aber im Moment bin ich super zufrieden, weil ich denke gar nicht mehr drüber nach. Das ist keine Sache mehr. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, so, es hat mich schon echt eingeschränkt. Also es war schon ätzend, so jeden Morgen aufzustehen und erstmal super steif zu sein und ich kann mich nicht normal bewegen. Aber wie das immer so ist, wenn dann sowas weg ist, dann ist es weg und du denkst gar nicht mehr drüber nach und dann ist das halt wieder dein normaler Zustand. Aber ja, ich bin sehr zufrieden, wie schnell und wie easy eigentlich auch ich das jetzt in den Griff bekommen habe.
Also Fokus Großzehballen. Bei mir ist es ganz genauso. Ich habe ja latent Achillessehnen-Thematik auf der rechten Seite. Und wann immer ich mir das wieder vor Augen halte, dass ich mich darauf fokussiere, in allen Übungen, also auch in meinen ISOs, logischerweise, instantly besser.
Und ich habe auch das Feedback bekommen von anderen Leuten. Also es, eben, Menschen kriegen das ja mit, irgendwie, mit was ich so zu tun habe, weil ich es auf Instagram poste und so. Gebe dann auch hier und da ein paar kleine Empfehlungen, ein paar kleine Tipps. Und zum Beispiel ein Teammate von mir, der hat halt auch immer wieder Achillessehne. Da habe ich ihm gesagt, ja, mach halt einfach mal die Sache. Und dann war er so, also im letzten Training kam er zu mir her und meinte, ja, jetzt habe ich irgendwie zweimal deine Isos gemacht und schon fühlt sich 50% besser an. So, also, ja, dann mach weiter die Sache. Mhm. Also so sehen Sachen sind dann manchmal doch gar nicht so deep, was jetzt die Intervention angeht. Was ja cool ist, man muss es halt einfach nur machen.
Ja, was halt cool ist, gell?
Ja. Schon cool. Okay, zweite Frage. Die ist für dich. Ist es eigentlich notwendig, die Arme separat zu trainieren, wenn sie ohnehin bei Zug- und Druckbewegungen mitbelastet werden? Sicher eine totale Anfängerfrage, wurde mir aber noch nie so richtig beantwortet.
Also ja, wenn du darauf erpicht bist, dass du einen dicken Ärmel hast, dann musst du sie natürlich separat trainieren. Weil ansonsten das Volumen, die Effective Reps auf den Zielmuskel, Bizeps und Trizeps definitiv nicht ausreichen.
Ja, mir wäre das egal. Also ich trainiere keinen Trizeps oder Bizeps. Und ja, diese Muskeln kriegen auf jeden Fall auch einen Stimulus von deinem Druck und Zugvolumen. Und es ist wirklich ein rein ästhetisches Ding. So, willst du dickere Arme, dann musst du mehr Arme trainieren. Also es ist so einfach.
Genau.
Wenn es um Funktion geht, dann glaube ich nicht, dass du separat isoliert deine Arme trainieren musst. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist Armtraining auch sehr underrated, wenn es um gewisse Schulter- oder Ellenbogenproblematiken geht. Also so als, ich sag mal, Reha-Tool kann man es natürlich auch einsetzen. Also es ist wie immer kontextabhängig, so was willst du erreichen? Und eben, wenn du einfach nur einen fetten Ärmel haben willst, klar musst du dann erstmal Trizeps trainieren und auch ein bisschen Bizeps.
Also bei uns war es ja jahrelang so, dass wir auch in der Trainingsplanung für unsere Kunden, die wir im Personal Training betreuen, da keinen großen Augenmerk drauf gelegt haben, aus den Gründen, die du gerade skizziert hast. Weil letztendlich einfach durch das Zugvolumen.
Ist ja immer noch so.
Genau, durch das Zug- und das Drückvolumen einfach in anderen, komplexeren Übungen, mehrgelenkigen Übungen, definitiv natürlich diese Muskeln auch mit bearbeitet werden. Wenn du jetzt eben, ich kann es nur nochmal sagen, ästhetisch irgendwie größere Arme haben willst, dann musst du es separat trainieren.
So schaut's aus. Nächste Frage. Tobi fragt, hallo liebe MTMT-Crew, erstmal danke für den äußerst hörenswerten Content, den ihr so Woche für Woche teilt. Sehr gerne, danke fürs Feedback. Mich würde interessieren, wie eine typische Personal-Training-Einheit bei euch strukturiert wird. Gibt es
Viel Bizeps und Trizeps.
Fast ausschließlich Bizeps und Trizeps. Gibt es Bewegungen bzw. Übungen, die jeder Klient nach einer gewissen Zeit beherrschen sollte? Angenommen, ich, männlich, 36 Jahre, sportliche Vergangenheit mit Kraftsporterfahrung, buche mehrere Stunden im MTMT-Gym mit dem Ziel, in den Grundübungen Squat, Deadlift, Bankdrücken, Klimmzüge besser bzw. stärker werden zu wollen bei 2 bis 3 Trainings pro Woche. Welche Übungen würdet ihr mir zukommen lassen? Wie wäre eine typische Einheit strukturiert? Was mache ich in der Erwärmung, wie viel Hauptübungen, Cooldown etc.? Ganz liebe Grüße, Tobi. Ganz liebe Grüße zurück.
Soll ich dir jetzt antworten, oder?
Was geht in dir vor? Kannst du.
Also ich, ja.
Nein, du.
Shoot.
Nein, du.
Nein, du.
Sag du.
Nein, sag du.
Nein, sag du.
Sag du.
Okay. Also erstmal, mich würde interessieren, wie eine typische PT-Einheit bei euch strukturiert wird. Das ist halt eine andere Frage als die, die du dann für deinen Case gestellt hast. Eine typische, in der typischen Einheit sind uns zum Beispiel die Grundübungen einfach nicht wichtig. Da geht es dann eher darüber, oder darum, was du in der zweiten Frage gefragt hast. So, gibt es Bewegungen bzw. Übungen, die jeder beherrschen sollte? Und auch das ist so nicht ganz einfach zu beantworten, weil Übungen sind mir egal für meine Kunden. So, Übungen sind ja nur ein Mittel zum Zweck für einen gewissen Trainingsstimulus. Von daher, ja, Kunden sollten gewisse Bewegungsmuster schon beherrschen. Also irgendwann sollten sie wissen, wie ein Squat funktioniert, wie ein Hinge funktioniert, wie ein Split Squat funktioniert. Aber eben global gedacht als Bewegungsmuster, damit sie eben diese Bewegungsmuster in verschiedenen Übungen anwenden können im Trainingsprozess. Und eben zum Beispiel dieser Fokus auf die Grundübungen, davon haben wir uns schon vor Jahren verabschiedet. Und ja, wie ist eine typische Einheit bei uns strukturiert? Ich kann es mal ganz, ganz schnell abreißen. Die typische Einheit ist allgemeines Warm-up auf dem Ecobike, 2-3 Minuten, damit die Leute in Bewegung kommen und eben einfach die Körpertemperatur hochgeht. Danach gibt's wahlweise Atemarbeit, Positionsarbeit. Ich würde sagen, eher bei neueren Kunden, die das quasi noch brauchen. Dann geht's weiter oft in einen Teil mit Plyos und auch Würfen und so weiter, also quasi explosivere Sachen. Und dann geht's ans Eisen, also dann geht's in die eben klassischen großen Bewegungsmuster. Es wird in Supersätzen trainiert, also man macht zum Beispiel irgendeinen Hinge und irgendeine Push-Übung, also ein RDL im versetzten Stand kombiniert mit Liegestützen. Da macht man 2 bis 3 Sätze pro Übung, eben im Supersatz. Dann kommt die nächste Runde, da deckt man dann die anderen Bewegungsmuster ab. Zum Beispiel ein Squat-Muster, zum Beispiel den Goblet-Squat, zusammen mit einer Pull-Übung, wie beispielsweise Pulldowns. Gleiches Spiel, 2 bis 3 Sätze. Wenn da noch Zeit ist, dann kann man nochmal entweder ein paar Sätze hinterher schieben von irgendeinem Bewegungsmuster oder man beendet die Session in den letzten 5 bis 10 Minuten mit einer intensiven Intervallbelastung. Und das wäre so der ganz grobe Aufbau, was wir so in einer Stunde machen. Aber davon weichen wir natürlich je nach Kunde auch gerne ab.
Ich denke, dass, ich weiß nicht, wie lange du schon MTMT-Content folgst. Die Differenzierung in unserem Training für uns selbst, aber vor allem auch mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, ist einfach dahingehend, dass wir nach dem Motto, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben, uns eben anschauen, was sie nicht können. Und jetzt wäre ich schon sehr spezifisch. Also wenn jemand hart compressed ist, also letztendlich wenig Bewegungsoptionen hat, dann werden wir in der Trainingsgestaltung inhaltlich wahrscheinlich eher auf reziproke Bewegungen gehen und vielleicht eher auch asymmetrisch unilaterale Übungen gehen, einfach um dem Menschen, der vor uns steht, der sich eben sehr eingeschränkt bewegen kann, mehr von dem geben, was er oder sie eben nicht hat. Da geht es dann nicht in der Denke nach Grundübungen, weil eben, was der Chris gesagt hat, da sind wir halt schon lange davon entfernt. Das sind quasi Übungen, die einen gewissen Selbstzweck erfüllen, stärker in Bench, Squat, Deadlift zu sein irgendwie. Das sind für uns alles nur Tools, um zu irgendwo hinzukommen. Zu einem designierten Ziel, wo Menschen, die zu uns kommen, eben einen Wunsch äußern, hinkommen zu wollen. Wenn es in deinem Fall zum Beispiel so ist, dass man eine explizite Trainingsplanung verfolgen müsste, um eben zum Beispiel auch in diesen 3 vermeintlichen Grundübungen, also Kraftgrundübungen, stärker zu werden, dann ist es was komplett anderes als das, was wir eigentlich selber verfolgen, beziehungsweise was vor allem die Kunden verfolgen, die wir betreuen. Da geht es wirklich um was ganz anderes. Da geht es einfach grundsätzlich darum, dass wir in der vermeintlichen Zeit, die wir mit diesen Menschen haben, so die Möglichkeit erreichen, dass wir alle Haken setzen. Haken der Hypertrophie, Haken aber auch der Bewegungsoptionserweiterung, Haken der kardiovaskulären Verbesserung. Und das ist dann schon einfach eine Kunst, würde ich fast sagen, dass man einfach nicht nur vorgefertigte 0815 Schemata, Pläne irgendwie anwendet, sondern wirklich individuell mit den Menschen arbeitet. Aber wie gesagt, abhängig davon müsste ich jetzt noch viel mehr ins Detail gehen, weiß ich aber gar nicht, ob du diese ganzen Vorinformationen technischer Art überhaupt schon hast, weil ich nicht weiß, wie sehr du in Touch bist mit MTMT-Content.
Ja, ist auf jeden Fall Podcast-Hörer. Also, und zu deinem Case, zu deiner Frage, also wenn du das Ziel hast, in diesen Grundübungen besser zu werden, da war ja die Frage, welche Übungen würden wir dir zukommen lassen? Naja, viel diese Übungen. Du müsst natürlich dann sehr spezifisch trainieren und halt squatten, deadliften, Bankdrücken und Klimmzüge machen, wenn du in diesen Übungen besser werden willst. Und da würde ich wahrscheinlich einen Approach fahren, der auf der einen Seite sehr spezifisch ist. Das heißt, da geht es dann einfach um die Art der Progression und eben Trainingsplanung von diesen spezifischen Übungen. Und auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich sehr, sehr antispezifische Sachen machen für den Ausgleich, damit du trotzdem variabel bleibst und dich quasi nicht durch diese hohe Spezialisierung in deinem Training gegen eine Wand trainierst, langfristig. Und das wäre für dich mein Approach. Und wie wäre diese typische Einheit jetzt für dich strukturiert? Naja, ein unspezifisches Warm-up, ein spezifisches Warm-up, dann geht man in die Main-Lifts rein, die dir eben wichtig sind. Und hinten raus würde ich dann eben noch so ganz klassisches wie heißt es, Assistance Work, Assistenzübungen quasi machen, wenn du die so nennen willst. Und das wären dann eben so die unspezifischeren, wo du eben mit Sicherheit auch was Unilaterales, was Reziprokes und so weiter bekommst, um gewisse Bewegungsoptionen auch in dein Training zu integrieren, die dir halt krass fehlen, wenn du nur stärker wirst in diesen bilateralen Lifts. Weil du ja wahrscheinlich auch jetzt kein Wettkampf-Powerlifter oder so bist. Das heißt, du hast eigentlich noch ja viel weniger Bedarf, dich zu krass zu spezialisieren. So, weil du willst ja auch irgendwie halt gesund bleiben und weiter trainieren und weiter Fortschritte machen. Und dementsprechend würde ich eben so deine Belastung auch über verschiedene Bewegungsmuster variieren. Und ja, für dich würde dann wahrscheinlich zum Beispiel das, die Intervalle am Ende wegfallen. Wahrscheinlich würde auch die würden die explosiven Sachen am Anfang wegfallen, weil du halt spezifische Ziele in deinem Training hast. Und wenn ich dein Coach wäre, dann ist es natürlich meine Aufgabe, dir dabei so zu helfen, so gut ich kann, deine spezifischen Ziele zu erreichen. Dementsprechend würdest du nicht den Standardaufbau von einer MTMT-Session bekommen. Und da eben, da geht es dann um Progressionsschemata und so weiter. Solche Dinge werden dann wichtiger, wenn du so spezifische Ziele hast. Mit welchen Wiederholungsbereichen? Natürlich auch vielleicht, welche Variationen von der Übung, also welchen Squat macht man jetzt, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Trainingszyklus und so weiter. Da würde ich dann wieder so ein bisschen in der Zeit zurückreisen und das Gehirn von vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren anschmeißen, wo ich mich halt auch sehr viel mit diesem spezifischen Powerlifting-orientierten Training beschäftigt habe. Haben wir, glaube ich, beantwortet alles, oder? Mhm. Ja. Okay, jetzt wird's lang. Shoutout Jonas. Huhu, ihr Lieben. Erstmal danke für die letzte Antwort. Bin jetzt auch wieder wichtig in dem Prozess von und mit meinen Patienten. Richtig in dem Prozess von und mit meinem Patienten. Ich weiß nicht mehr, was die letzte Antwort war, aber das macht ja nichts. Jetzt die Einleitung zur Frage. Seit ihr das erste Mal vom Modus Operandi berichtet hattet, habe ich mich auch mal hingesetzt und um meinen zusammenzufassen. Bin jetzt bei 250 Seiten. 4 bis 6 okay. Bücherzusammenfassungen, Respekt. Die meine Ansichten geprägt haben und einigen Wertesammlungen. Werde nicht fertig. Wird man mal damit fertig? Auf jeden Fall sind einige Kernelemente hängen geblieben, von denen ich überzeugt bin, dass sie mich ausmachen. Wie zum Beispiel Fokus, Leidenschaft, Geduld, Glaube und Hoffnung und der Zustand Flow. Diese machen eher die Einstellung aus. Dinge wie Entwicklung, Gleichheit, Gleichgewicht, Gewinn, Prinzip der Unternehmung, Ökonomie, Produktivität beschreiben vielleicht eher die Lebensweise. Dazu habe ich einmal die Frage, wie schätzt ihr diese Werte persönlich ein und was verbindet ihr mit diesen? Jeder hat ja sein eigenes individuelles Wertesystem. Versucht ihr, manche Werte davon auf eure Klienten zu übertragen? Und wie erkennt ihr die Werte eurer Klienten und wie baut/entwickelt ihr diese weiter bei ihnen auf? Grüße, Jonas.
Okay, was?
Das ist mal eine Frage.
kannst du nochmal anfangen?
Okay, erster Teil der Frage. Also eben der Jonas hat ein Buch geschrieben, 250 Seiten. Mhm. Und er wird nicht fertig. Wird man mal damit fertig? Also sein persönlicher Modus operandi.
Nein. Das wäre auch schade, oder? Wenn man fertig würde.
Wenn man als Mensch einfach fertig ist.
Ja, also ich glaube so, wenn du einen Modus operandi für dich jetzt entwickelt hast, dann ist der einfach ein momentaner, aber kein permanenter, hoffentlich. Also so nur ein Dummkopf ändert seine Meinung nicht, kann ich dazu nur sagen.
Aber ändert auch nur ein Dummkopf seine Werte nicht?
Das ist was anderes, natürlich, logischerweise. Ich glaube, Werte sind natürlich schon fundamental und grundsätzlich eben. Was letztendlich so diesen Modus operandi anbelangt, nochmal, es macht total Bock, finde ich, den konstant weiterzuentwickeln und auch immer wieder auf Herz und Nieren zu prüfen und zu ergänzen und rauszuschmeißen und so weiter und so fort. Das ist ein andauernder Prozess, wenn man sich diesem Prozess hingibt. Was kommt da noch? So viele Sachen, aber ich muss es irgendwie.
Weiter ging es mit
detaillierter.
Also so die Aufzählung seiner Kernelemente, seiner Werte. Und dann die Frage, wie schätzen wir diese Werte persönlich ein und was verbinden wir mit diesen?
Okay.
Ich könnte die jetzt alle nochmal vorlesen.
Nein, waren ja einige. Nein.
Okay.
Kann ich dir nicht sagen, Jonas, weil das sind ja deine. Also es steht mir nicht zu, diese Werte irgendwie zu bewerten, weil es sind ja deine, die du für dich quasi ins Leben gerufen hast. Und da muss ich dir sagen, wenn du willst, dass ich die bewerte, dann musst du hierher kommen und mit mir ein Mentorship machen. Dann kann ich mich hinsetzen mit dir und diese Werte auf Herz und Nieren prüfen und wirklich überprüfen, ob das deine sind oder ob du die nur in irgendwelchen Büchern gelesen hast und denkst, darauf gekommen zu sein. Also es ist ein Prozess, den kann man natürlich nicht von der Weite her beurteilen und auch nicht bewerten. Ich meine, das sind ja schöne, starke Worte, die da drin stehen. Und glaube ich, viele von uns würden sich wahrscheinlich mit diesen Worten identifizieren können und sagen, ja, 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 oder vielleicht eben auch nicht. Wir haben, wenn wir intern diese Runden drehen, haben wir natürlich extrem viel verschiedene Wörter an den Tafeln stehen, mit denen wir arbeiten, wo jeder quasi seine Werte vermeintlich draufschreibt. Und wir clustern die dann und schmeißen dann raus, beziehungsweise kochen runter auf die Essenz. Und ich weiß nicht, wie sehr du das gemacht hast, aber da stehen schon ganz schön viele noch drauf. Ich würde jetzt so als weiteren Arbeitsauftrag würde ich dir aufgeben, dass du vielleicht mit diesen ganzen Worten, die du hier niedergeschrieben hast, nochmal in dich gehst, die vielleicht wirklich auf eine Tafel schreibst oder eben auf einen Poster und mit diesen Worten dann weiterarbeitest.
Und auch wenn man die Frage jetzt quasi anders interpretiert, so wie wir persönlich für uns diese Werte einschätzen und was wir mit diesen Begriffen verbinden, so das wären zwei eigenständige Podcast-Folgen so ungefähr. Also es wäre natürlich schon mal interessant. Aber ich glaube, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, weil eben, weil es auch einige sind. Aber ja, ich meine, diese Arbeit machen wir auch selbst und auch ständig, also im Teamkontext wie auch im persönlichen Kontext. Von daher, sorry, aber die Frage können wir vielleicht nicht vollständig beantworten.
Nein, nicht, gar nicht sorry. Also wirklich nicht sorry, Jonas. Sondern das ist einfach was man, das kann man nicht in einem Podcast eruieren. Das muss man wirklich unter vier Augen mal machen oder so. Ansonsten hat es keinen Wert.
Nein, ich meinte jetzt eben nicht das.
Ich weiß schon, aber ja. Ich möchte das nochmal explizit herausstellen. Ist wichtig.
Schrei mich nicht an.
Doch, ein bisschen schon. Auch dich, Jonas, dich schreie ich auch ein bisschen an.
Jeder hat ja sein eigenes individuelles Wertesystem. Versucht ihr manche Werte davon auf eure Klienten zu übertragen? Ja, 100%. So, auf jeden Fall.
Und wie?
In erster Linie glaube ich durch einfach, dass man halt sein authentisches Ich ist als Coach und in dieser zwischenmenschlichen Interaktion des Coachings.
Mit was geht es einher?
Dass man die Arbeit selber gemacht hat, über die wir gerade gesprochen haben, würde ich sagen, erstmal als Coach. Und viel mehr ist es auch nicht, glaube ich. Klar gibt es auch ab und zu mal, so ich hatte die Situation jetzt erst in der vergangenen Woche, Momente, wo ich gewissen Kunden gewisse Ansagen mache, wenn du so willst. Und das ist ja dann quasi auch, ja, aber das ist eigentlich wieder was anderes. Aber es steckt schon auch natürlich mit drin, dass ich so ein bisschen meine eigenen Werte auf einen Kunden übertragen will. Und das ist so, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wir predigen auch immer wieder, dass man das eben genau nicht machen darf, seine eigenen Werte auf seine Kunden übertragen. Aber am Ende geht es auch gar nicht anders, weil du halt in eine Verbindung trittst mit einem Menschen und dementsprechend, gerade wenn man das über Monate und Jahre hinweg macht, sich mit diesen Menschen auseinandersetzen und auch einfach nur Zeit zu verbringen, na, dann färbt halt was ab, so oder so. Also von daher, so ist du kannst es nicht machen eigentlich, aber du könntest dich davor auch komplett sperren, das geht schon auch. Aber das geht meiner Meinung nach nur, wenn du eben nicht dein authentisches Ich bist in dieser Verbindung, die du eingehst mit den Menschen.
Dein authentisches Ich ist vielleicht auch synonym zu verwenden mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe.
Das sind zum Beispiel auch ganz wichtige Werte, die ich auf jeden Fall versuche, irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterzugeben.
Und das kannst du natürlich aber nur, wenn du an diesem Prozess konstant arbeitest und wenn du auf der Leiter der Selbstakzeptanz und Selbstliebe schon einige Stufen nach oben geklettert bist. Und das, Jonas, ist natürlich total spannend. Also dieser Aspekt deiner Frage interessiert mich natürlich sehr brennend. Weil alles, was der Quiz gesagt hat, ist so wichtig, weil ich sehe immer wieder Menschen, also andere Trainer oder Therapeuten, die ihr Ich so auf Biegen und Brechen irgendwie transportieren wollen und halt auf das Gegenüber ja fast aufoktroyieren wollen. Und das ist natürlich ein totaler Fehler, weil die Menschen, die zu uns kommen, kommen in the first place, also jetzt zu uns zum Training, wegen dem Training. Also wegen physischen Komponenten ihres Seins. Keine Ahnung. Also wie immer, sie wollen besser aussehen, sie wollen abnehmen, sie wollen gesünder sein, sie wollen vielleicht ihre Leistung verbessern. Also so diese drei Motivationsbuckets, die man ja vielleicht so grundsätzlich mal aufmachen kann. Und ich denke, warum die Arbeit bei MTMT so erfolgreich ist, und erfolgreich sage ich aus dem Grund, weil die Retention Rate mit unseren Kunden einfach sehr, sehr gut ist. Das heißt, wenn jemand mal MTMT-Kunde geworden ist, dann bleibt er das vermeintlich auch. Also die Leute, die bei uns aufhören zu trainieren, sind sehr, sehr gering. Das heißt, neben der physischen Komponente muss es ja eine weitere Komponente geben, die diese Leute sehr wertschätzen. Und das ist eine, die total unbewusst, unterbewusst stattfindet, genau wie du gerade gesagt hast. Also Watzlawick hat es gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, du kannst nicht nicht deine Haltung fürs Leben ausstrahlen. Das geht einfach schlichtweg nicht. Gerade wenn du so überdauernd eine Beziehung mit einem Menschen eingehst, ja. Sonst wärst du im Scheine verurteilt, sonst müsstest du dich immer so verbiegen und immer nur schauspielern und so weiter, und das funktioniert nicht. Von dem her denke ich schon, dass es total wichtig ist, dass so, ich sag mal zum Beispiel, dieses Fünfe gerade sein lassen. Im Personal Training wirst du vermeintlich mit vielen Menschen in Kontakt sein, die von einer materiellen Hinsicht fürs Leben erfolgreich sind. Sonst könnten sie sich Personal Training nicht leisten. Das sind oft auch diese Menschen, die nach unserer Definition oft für mich weniger erstrebsames Leben führen, weil sie einfach immer nur dem Geld hinterherlaufen. Also nur ein Aspekt jetzt. Aber dieses Fünfe gerade sein lassen und einfach mal, hey, jetzt atme mal aus und chill dich mal, so nach dem Motto, das ist natürlich eine Haltung und eine Attitude fürs Leben, die wir ganz, ganz proaktiv so ausstrahlen, weil wir halt so sind, wie wir sind. Das heißt, wir müssen diese Rolle nicht spielen. Unser Gegenüber bekommt es aber mit. Also von dem her ist unweigerlich wird dieses Wertesystem, was man selber mitbringt, sich natürlich niederschlagen in der Art und Weise, wie man mit Menschen agiert. Das ist vollkommen klar. Und das ist eine Komponente deines eigenen Modus operandi, die auf alle Fälle sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch so eine Arbeit, die ich mit vielen Leuten, die zu uns zum Mentorship kommen, natürlich mache. Weil am Ende des Tages, sorry, aber ich muss es immer wieder so sagen, technisch gut zu werden, biomechanisches Verständnis sich anzueignen, alles, was Trainingsplanung anbelangt und so weiter, das sind so Sachen, die kann sich jeder theoretisch aneignen. Aber die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, das ist die Grundlage von allem. Sonst wirst du im Kontext, im zwischenmenschlichen Kontext als Dienstleister nie erfolgreich werden.
Und die letzte Frage war, wie erkennt ihr die Werte eurer Klienten und wie entwickeln wir diese dann weiter? Ich glaube, den zweiten Teil haben wir jetzt, da haben wir schon drüber gesprochen, aber so, wie erkennt man die Werte der Kunden? Naja, indem man die Menschen halt kennenlernt. Und das ist auch so, vielleicht ist es irgendwie einer von meinen Grundwerten, I don't know. Aber so, ich finde halt Menschen interessant und ich will rausfinden, warum Menschen so sind, warum sie machen, was sie machen und so weiter. Und das ist halt was, so findest du die Werte von deinen Kunden.
Hast du also echtes Interesse an deinem Gegenüber?
Ja, schon.
Ah.
So, sonst wäre das auch kein guter Beruf für mich, glaube ich, wenn ich das faken müsste. Also man lernt Leute halt kennen und das ist auch wieder ein Grund, warum die Leute so lange bei MTMT sind. Das ist dann irgendwie so ein wechselseitiges Ding, glaube ich. So, du lernst die Kunden besser kennen, die Kunden lernen dich besser kennen und eben, es entsteht irgendwie halt eine echte zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei Menschen und dann verstehst du halt irgendwann, was die Werte deines Gegenübers sind. Und dann kannst du ihnen vielleicht auch hier und da ein bisschen besseren Input geben, kannst sie ein bisschen mehr in die Richtung lenken. Was mir jetzt so einfällt, ist so, ich meine, du hast jetzt gerade so vom Monetären gesprochen, von dem irgendwie viele Leute stark motiviert sind. Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Aber auch so diese Getriebenheit und das Verlangen nach Optimierung ist halt auch so ein Ding. Gerade so eins, was sich irgendwie immer noch entwickelt und gerade über die letzten Jahre entwickelt hat. Und das ist dann auch wieder so, da kommt genauso dieses Fünfe gerade sein lassen ins Spiel, dass man den Leuten mal sagt, die kommen her und denken, ja, ich muss hierher, weil ich muss ja mein Leben optimieren. So, dass man den Leuten den Zahn so ein bisschen zieht und halt sagt so, hey, du, eigentlich machst du schon alles ganz gut. Super nice, dass du herkommst. Aber komm vielleicht so ein bisschen, also das, ich sage das jetzt so proaktiv, wie ich das nicht mit einem Kunden kommunizieren würde, aber komm vielleicht mal her aus einem anderen Grund. Nicht um dich zu optimieren, sondern weil du gerne hier bist, weil du gerne dich anstrengst, weil du gerne Fortschritte im Training machst und vielleicht auch, weil du gerne mit mir abhängst und eine Stunde lang Blödsinn reden kannst mit deinem Coach und so weiter. Mhm. Also ich glaube so, und deswegen sind wir ja auch immer wieder so die Anti-Fitness-Fitness-Trainer so ein bisschen, weil halt dieses Fünfe gerade sein lassen ein sehr, sehr großer Wert auch von, ja, so fast allen im Team oder mehr oder weniger allen im Team ist. Und das verbindet man ja nicht unbedingt mit der Fitness-Optimierungs-Performance-Branche.
Ja. Ach, spannendes Thema. Könnte ich stundenlang drüber sprechen.
Machen wir ja auch. Ja. So, hört ich mal ein paar Podcast-Folgen an. So. It's kind of what we do. All right. Hi, MTMT.
Ah, sorry. Ich muss nur noch mal hinzufügen, so dieses, ich will keine Werte bei meinem Gegenüber proaktiv entwickeln, weil das steht mir nicht zu. Das, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, weil am Ende des Tages, und das ist auch ein Thema, worüber wir viel sprechen, vor allem ich, welchen Anspruch ich für mein Team habe hier bei MTMT. Ich sage, wir sind Menschenentwickler, aber das sind wir. Aber ich glaube, dass der hohe Anspruch, den ich da an uns als Menschen habe, das muss man sich schon überlegen, ob man das überhaupt will. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages kommen die Menschen zu einem Personal Trainer oder zu einer Personal Trainerin erstmal, weil sie sich physisch verändern wollen. Nicht, weil sie irgendwie wollen, dass dieser Drei-Käse-Hoch mit seinen 25, der vielleicht ein Sixpack hat, schöne Haare und einen dicken Bizeps, mir irgendwas über das Leben erklärt. So. Das ist ein Themaverfehlung. Da muss man echt aufpassen. Mhm. Das heißt, es ist kein proaktiver Prozess, sondern der ergibt sich unbewusst. Und der kann sich auch nur unbewusst entwickeln, wenn es so ist, dass quasi, ich sag's nochmal, diese zwischenmenschliche Beziehung sich aufgebaut hat und natürlich dann der Kunde irgendwie so dieses Abfärben von der Entspanntheit, jetzt sage ich jetzt einfach wieder Entspanntheit, Fünfe gerade sein lassen, als ein Wert, als eine Haltung fürs Leben, irgendwie sagt so, okay, hey, eigentlich könnte ich mir da mal eine Scheibe davon abschneiden und so weiter. Aber es ist nichts, was man, wir sind ja keine, wenn man so will, dann Coaches, die Leute irgendwie psychologisch, psychodynamisch entwickeln. Das tun wir natürlich, aber nicht proaktiv. Es ist wichtig, das festzuhalten. Weil da habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder Leute gesehen, also nur ein faktisches Beispiel. Es kam jemand zum Mentorship, der hat mir erzählt so, hey, er findet keine neuen Kunden mehr. Da habe ich gefragt, was hast du verändert? Weil es muss ja irgendwie eine Veränderung gegeben haben. Am Anfang hatte ich auf meiner Homepage trainiere mit mir, so quasi nach dem Motto höher, schneller, weiter. Du kannst dich körperlich verändern. Und dann habe ich auf einmal irgendwie gesehen, was ihr so sagt und habe das auf meine Homepage geschrieben und dann sind die Leute weggeblieben. So, da muss man aufpassen, dass einfach das Erfolgsversprechen zu dem passt, wie man sich selbst positioniert. Okay.
Und jetzt sage ich auch noch was Abschließendes, auch zu diesem Thema, so wie erkennen wir die Werte von unseren Kunden? Zuerst ist bestimmt wichtig, das zu checken, also eben Leute kennenzulernen. Aber ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum jemand diese Werte hat. Und das ist auch so, also tatsächliche Empathie ist halt nicht irgendwie, ja, du checkst, wie der andere tickt, aber judge ihn trotzdem dafür und versuchst eben trotzdem deine Werte auf ihn zu übertragen, weil deine sind ja die besseren, sondern du checkst, wie jemand tickt und verstehst auch, warum. Und dann hast du die Möglichkeit, wirklich eben empathisch mit jemandem umzugehen. Weil, ja, das machen wir mal an einem anderen Podcast. Den Rant fange ich jetzt nicht an. Sonst kommen wir nicht mehr zu den anderen Fragen. Also nächste Frage. Hi, MTMT-Team. Vielen Dank für die Aufbereitung des ganzen tollen, kostenlosen Wissens. Sehr gerne. In eurem Podcast verwendet ihr manchmal Begriffe fast ausschließlich für manche Begriffe fast ausschließlich den englischen Begriff. Bei Range of Motion fällt mir das besonders auf. Range of Motion verwenden auch viele andere aus der Fitness- und Gesundheitsbranche. Wenn ich verschiedene LLMs, in Klammern großes Sprachmodell auf Deutsch, frage, schlagen sie Bewegungsumfang, Bewegungsausmaß, Bewegungsradius als deutsches Äquivalent vor. Da ihr euch über sehr viele Details Gedanken macht, könnte ich mir vorstellen, dass ihr den englischen Begriff verwendet, weil die deutschen Begriffe eventuell nicht dasselbe aussagen oder es einen anderen tiefen Grund gibt. Vielleicht ist es aber auch einfach nur aus reiner Gewohnheit. Viele Grüße, Jens.
Eine gute Frage.
Also so. Ich fand die auch gut, ja.
Nein.
Ich habe dann, also als ich die Frage gelesen habe, habe ich auch drüber nachgedacht, Bewegungsumfang, Bewegungsausmaß, Bewegungsradius, Range of Motion.
Und was sagst du dazu?
Ich sag dazu, dass ich nach wie vor den Begriff Range of Motion am passendsten finde und wir verwenden den ja aus Gewohnheit, aber wir verwenden den ja auch, weil er irgendwie gefühlt das, was wir ausdrücken wollen, am besten beschreibt. Das ist ja immer wieder das, was ich sage, wenn Leute sagen, ihr verwendet zu viele Anglizismen. So, ich verwende die, weil ich unterbewusst, während ich kommuniziere, das Gefühl habe, dass ein gewisser Begriff das, was ich ausdrücken will, besser transportiert als ein anderer. Mhm. Und warum das genau so ist, so da habe ich mir jetzt nicht bei jedem Wort, das ich verwende, den Kopf drüber zerbrochen. Aber deswegen verwende ich die Begriffe, die ich verwende. Und ich finde Range of Motion einfach der. Es ist irgendwie, ist ein schöner Begriff, der beschreibt das, was ich meine am besten. Und bei dem Begriff kommt auch noch dazu, dass es halt in der Bewegungs- und Fitnesswelt schon ein allgemein anerkannter Begriff ist. Also auch selbst im deutschsprachigen Raum. Das ist jetzt kein wilder Begriff, den niemand versteht, der sich mit Training und Bewegen und so weiter auseinandersetzt. Mhm. Aber man könnte natürlich auch argumentieren so, ja gut, aber Range of Motion ist doch 1:1 übersetzt, Bewegungsumfang.
Ja, ist auch so. Weißt du, was ich mir dabei denke, ist oft, und das ist aber vielleicht auch einfach nur eine subjektive Assoziation. Deswegen ist es so eine spannende Frage eigentlich oder halt so eine Anregung zum Nachdenken. Ich habe bei sehr vielen englischen Begrifflichkeiten immer eine gewisse Konnotation inkludiert. Also Range of Motion ist für mich konnotiert mit, jetzt wieder auf Deutsch übersetzt, zugängliches Bewegungsausmaß zum Beispiel. Also die Range of Motion ist eine, die ich positiv, proaktiv nutzbar habe. Und das ist für mich was anderes als Bewegungsausmaß. So Bewegungsausmaß kann für mich auch was technisch-theoretisches sein. Range of Motion ist sowas adaptiv Nutzbares. Verstehst du, was ich meine? Das ist die Konnotation, die ich dahinter mitbringe. So. Deswegen sind oft, und das ist aber eben die Frage, ist das nur subjektiv? Weil man halt immer nur mit diesen Begrifflichkeiten arbeitet, aber Range of Motion ist für mich mehr als Bewegungsausmaß. Da müsste ich quasi eben aktivierbares oder zugängliches Bewegungsausmaß dazu sagen, um das Gleiche auszudrücken wie Range of Motion. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube schon, ja. Und es ist auch so dieses, wenn man es jetzt 1:1 übersetzt, dann wäre es ja quasi Umfang der Bewegung, so ungefähr. Und es gefällt mir irgendwie auch schon besser als Bewegungsumfang. Also ich mag, dass es nicht einfach ein Wort ist, sondern dass es die Range of Motion ist. Und wie gesagt, ich habe da nie proaktiv drüber nachgedacht. Aber es ist halt auch kein reiner Zufall, dass wir jetzt diesen Begriff irgendwie verwenden. Und es ist auch, also bei uns ist es ja auch so, wir verwenden ja auch viele typische Fitnessbegriffe nicht. Und das hat auch immer einen Grund, dass wir gewisse Wörter halt nicht verwenden, die andere ganz, ganz viel verwenden in der Kommunikation über Bewegen und Training und so weiter.
Was so, wie Rumpfbeuge oder Hüftbeugung?
Rumpfbeuge zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Sorry.
Dummes Beispiel. Dummes ja. Beispiel, aber auch irgendwie passend so am Ende. Da fallen mir jetzt auch nicht irgendwie super viele Beispiele ein, aber ja, das ist, ich reflektiere nicht jedes Wort, das ich benutze, aber ich denke, dass es immer einen Grund hat, der eben unterbewusst ist, warum man gewisse Begriffe verwendet und nicht verwendet.
Ja, also bei mir ist es, glaube ich, viel das, was ich versucht habe zu erklären. Dass ich damit mit der englischen Begrifflichkeit oft viel mehr assoziiere als nur einen technischen Ausdruck.
Ja, ich finde es ja eh so abgefahren. Also so die ganzen Anglizismen, die man verwendet. Warum macht man das? Warum verwendet man nicht einfach ein deutsches Wort? Naja, weil du eine andere Vorstellung hast von den Wörtern, weil die irgendwie eine leicht und wirklich nur eine leicht unterschiedliche Bedeutung haben.
Das ist total oft so, ja.
Warum sagt man weird die ganze Zeit? Warum hat sich das so eingebürgert? Man könnte ja auch komisch sagen. Aber komisch ist einfach, das bedeutet für mich was anderes. Oder seltsam, das bedeutet auch irgendwie was anderes. Es ist ja immer so, auch wenn du Synonyme hast, bedeuten ja, also wenn du jetzt googelst, Synonym für Wort XY.
Aber du sagst zum Beispiel geisteskrank.
Sag ich auch. Mhm. Das ist was ganz anderes als weird.
Nein, schon klar, aber also ja, ist egal. Ich will dich nur foppen. Ja, ja, du hast recht.
Also da denke ich tatsächlich relativ viel drüber nach. Also so eben, warum verwende ich gerade dieses Wort? Oder letztens habe ich mit jemandem drüber geredet, dass du, wenn du chattest zum Beispiel, dann, wenn du was lustig findest, manchmal schreibt man haha, manchmal schickt man einen lachenden Emoji, manchmal schickt man den weinend lachenden Emoji. Manchmal schickt man ein GIF und so weiter. Also weißt du, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, irgendwie zu versuchen, das, was du gerade denkst oder fühlst, auszudrücken, zu transportieren in Textform oder mit einem Emoji und so weiter. Und es würde nicht diese ganzen unterschiedlichen Formen geben, sondern es würde jeder immer nur haha oder lol oder sowas schreiben, wenn es eben da nicht so viele verschiedene Ausprägungen geben würde. Ich weiß, ich finde es ein interessantes Thema, weil ich da letztens drüber nachgedacht habe. Nächste Frage. Maxi fragt, wie kann ich Muskelaufbau mit Kampfsporttraining geschickt verbinden? Bisher kam ich immer ins Übertraining und habe angenommen? Ich denke mal Autokorrektur und du meinst abgenommen. Ja. Oh. Andi, wie kann man Muskelaufbau mit Kampfsporttraining geschickt verbinden, damit man nicht ins Übertraining kommt und nicht abnimmt? Abnehmen ist ja blöd, wenn man Muskeln aufbauen will. Das macht ja gar keinen Sinn.
Oh Mann. Sorry, aber ja, Übertraining, was heißt denn das überhaupt erstmal? Das würde ich dich fragen. Ich würde dich fragen.
Wie ist der Spruch? Es gibt kein Übertraining, es gibt nur Unterregeneration oder so. Auf Englisch klingt der übrigens auch besser, der Spruch.
Ich würde dich erstmal fragen, was du priorisierst. Also was ist dir wichtiger? Dein Kampfsporttraining oder dein Muskelaufbau? Und dementsprechend würde ich handeln. Ich würde mir vielleicht anschauen, globaler gesprochen, so wie ist denn, gibt es eine Saison bei dir? Also ist es so, dass du dich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereiten musst, kannst? Dann würde ich eben versuchen, wahrscheinlich gewisse Blöcke des Krafttrainings, des Anspruchs an Hypertrophie, also dass du schwerer wirst, Muskel aufbaust, wahrscheinlich in eine vermeintliche Offseason legen. Das weiß ich aber nicht, ob es das bei dir gibt. Ansonsten musst du eben schauen, dass du die Stellschrauben so einstellst, dass du Muskelaufbau kannst, wenn du das überhaupt kannst. Ich weiß nicht, wie dein Volumen und wie die Intensität deines Kampfsporttrainings ist. Aber ich denke trotzdem, dass du das auch parallel schalten kannst. Ich weiß nicht, wie hoch deine Energiezufuhr ist, etc. etc. Also gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte.
Das Erste, woran ich gedacht habe, als ich die Frage gelesen habe, ist, du musst mehr essen.
Ja.
So, du kommst ins Übertraining und du nimmst ab, wenn du diese Trainingsprozesse parallel schaltest, dann ist sehr, sehr naheliegend, dass du einfach nicht genug isst, um dieses Gesamttrainingsvolumen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass dein Körper nicht nur genug Kapazitäten hat, um dich wieder auf Null zu bringen, also zu regenerieren, sondern dich darüber hinaus zu bringen, aka, dass du wirklich adaptierst. Und das steckt da eigentlich drin, weil wenn du eben abnimmst, obwohl du Muskeln aufbauen willst, na, dann
steckt das hier drin, oder?
Dann isst du wahrscheinlich auch einfach nicht genug.
Steckt es auch da drin?
Da steckt das zum Beispiel auch drin. Also von daher, das sind immer so Fragen, die kann man sehr, sehr schwer, ohne den spezifischeren, genaueren Kontext zu kennen,
ist beantworten. Ist so süß.
Ja, super.
Ist lecker.
Wir machen gleich Werbung an, die warten noch kurz.
Dein Honigtee.
Du brauchst eine gute Trainingsplanung, also eben zum Beispiel mal einen Hypertrophie-Block und so weiter, aber da ist auch so, ja, Hypertrophie-Blöcke sind schön und gut, aber signifikant Muskeln baust du nicht über einen Hypertrophie-Block auf, sondern vielleicht über ein ganzes Trainingsjahr. Und dieses Trainingsjahr kann zum Beispiel auch zwei Hypertrophie-Blöcke beinhalten oder so. Aber das ist trotzdem wieder, man sollte da ein bisschen rauszoomen und längerfristig denken, weil Adaption generell ist ein sehr langfristiger Prozess und kein so, ich habe jetzt 3 Wochen auf Hypertrophie trainiert, los, Muskeln, wachst. mal signifikant.
Gibt's schon, aber halt nicht so oft.
Es gibt's, wenn man Hypertrophitis hat. Davon kann der Andi dann berichten. Aber ja, wie kannst du es geschickt verbinden? Du musst dein Training über eine Woche erstmal gut aufteilen. Du brauchst gewisse Regenerationsphasen. Du musst verdammt nochmal mehr essen. Das ist, glaube ich, eh klar. Und ja, du musst die Prioritäten richtig verteilen. Und Prioritäten sind dann halt auch, keine Ahnung, wenn du wirklich Muskeln aufbauen willst, aber du willst weiter deinen Kampfsport machen, vielleicht musst du eine Einheit Kampfsport streichen, damit du genug Regenerationskapazitäten hast, damit du auch Muskeln aufbauen kannst. Weil das geht, dass du gleichzeitig Muskeln aufbauen kannst und weiter hart deinen Sport trainieren kannst. Das geht auf jeden Fall. Mhm. Logo.
Absolut.
Es ist nur eine Frage von eben dann Trainingsplanung und Belastungssteuerung, Belastungsmanagement.
Da ist, also genau was du sagst, Quiz gerade, da ist sicherlich auch wieder der Satz, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben. Das musst du dir vielleicht auch vor Augen halten. Also wie komplett willst du als Kämpfer sein oder wie komplett willst du als Bodybuilder sein? So, das ist, glaube ich, so eine Frage.
Ja, und also gerade in dem Kontext, weiß ich nicht, da mag ich das jetzt nicht, wie du das gerade gesagt hast, weil gerade in dem Kontext Kampfsport halt mehr Muskelmasse auch extrem spezifisch für Kampfsport sein kann.
Ja, genau. Aber das meine ich ja genau damit.
Okay.
Also ich meine ganz genau, wie ernst nimmst du den Kampfsport und wie komplett willst du als Kämpfer, als Fighter werden und was fehlt dir dazu? Das meine ich damit.
Okay, und eben, wenn dir Muskelmasse dazu fehlt, dein volles Potenzial zu entfalten, dann musst du dementsprechend den Fokus zumindest für eine gewisse Zeit halt mehr dahin lenken.
Genau,
ja.
das ist das, was ich sagen wollte.
Sorry, ich wollte dich nicht anschreien.
Naja, bin ich ja
gut. Eigentlich schon.
Ja.
Also eben solche Fragen, wir können es nur mit allgemeinen Prinzipien beantworten. Das ist auch das Wichtige. Aber eine spezifischere Antwort kannst du nur bekommen, wenn die Frage spezifischer gestellt ist. Und
das war jetzt nicht so. Rein praktisch nochmal nur, wenn es zum Beispiel.
Pass mich nicht an.
Ja, wenn es zum Beispiel so ist, dass, dass du vielleicht, keine Ahnung, halt fünfmal die Woche krasse Intervalle ballerst, weil du halt irgendwie denkst, du musst quasi enduren können in den. Wenn du kämpfst, zum Beispiel in diesen 5 Minuten einer Runde oder so, oder 3 Minuten, je nachdem, da musst du vielleicht da auch mal das Volumen runterschrauben und dir quasi die Kapazität dadurch einräumen, dass du dann eben mehr hypertrophieren kannst und so weiter. Also das muss man sich dann im Detail anschauen.
Und eine praktikablere Empfehlung vielleicht noch zum Hypertrophietraining. Ich würde in deinem Fall wahrscheinlich keinen besonders hochvolumigen Approach fahren im Hypertrophietraining, sondern eher auf Intensität setzen. Das heißt, dass du nicht so viele Sätze trainierst. Hier Shoutout Effective Reps Model und so weiter. Einfach weil das ein effizienterer Weg sein kann, Muskeln aufzubauen, wo du mit weniger Ermüdung trotzdem sehr, sehr gute Trainingsreize setzen kannst. Und das ist ja das Ziel, dass du dieses Verhältnis aus Hypertrophie-Stimulus und Ermüdung, dass du das optimierst für dich und eben viel Stimulus bekommst mit wenig Ermüdung. Mhm. Das sollte das Ziel sein. Einfach jetzt nur in der Trainingsplanung für deinen Muskelaufbau.
Und das Geile ist ja, wenn man es kann, also man muss natürlich dann schon wahrscheinlich eine gewisse fortgeschrittene Erfahrung haben im Krafttraining, aber dann hat man ja einfach gerade im Hypertrophie-Gainen mehr, also würde ich mal jetzt so ganz pauschal behaupten, unglaublich viel Möglichkeit mit wenig Einsatz, wenig in Anführungsstrichen, viel rauszubekommen.
Zumindest wenig zeitlicher Einsatz.
Ja, so. Ja. Genau, zeitlicher Einsatz und einfach vom Verhältnis, was setzt man rein und wie ermüdet wird man dadurch und so weiter, im Vergleich zu kardiovaskulärer Verbesserung und so weiter, wo du definitiv einfach mehr Volumen brauchst.
Ja.
Ja, ganz schön spezifisch jetzt schon die Antwort.
Ja, finde ich gut.
Ja, weiter geht's.
Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Shoutout an ESN. Andi hat gerade probiert, ich habe mir hier wieder meinen Protonentee gemacht. Honey Green Tea Isoclear mit heißem Wasser aufgefüllt.
Sehr gut.
Der beste Shake für den Herbst oder den Winter. Gestern hat es geschneit übrigens. Habe ich nicht abgesegnet. Weiß ich nicht, wie ich mich damit fühle. Egal. Mit dem Code MTMT kriegt ihr mal den maximalen Rabatt auf alles von ESN, wollte ich eigentlich sagen. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, zum Beispiel, dann hat ESN schon echt ein paar richtig sinnvolle Dinge, wie zum Beispiel Kreatin und Eiweißpulver. Also hauptsächlich Kreatin und Eiweißpulver.
Ja. Ja. Go get it.
Go get it. Oder ihr könnt euch auch einen Crank holen. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Anja hat gestern Crank Ultimate probiert. Da sind 250 Milligramm Koffein drin in einem Pre-Workout-Dings. So, das ist echt viel Zeugs. Und du hast gemeint, dass du nichts davon gemerkt hast. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, Andi, weil würde ich mir 250 Gramm, Milligramm Koffein reinjagen vom Training, dann würden Sachen passieren mit mir.
Ich weiß es nicht. Weißt du, ich habe so die Erwartungshaltung wie bei Aladin-Pulver und so, dass halt mein ganzer Körper kribbelt. Meine Ohren, meine Kopfhaut und so weiter. Und das ist halt da nicht der Fall.
Also fehlt dir einfach nur das Kribbeln?
Mir fehlt so das Kribbeln. Und ich weiß auch nicht, ob ich so more alert war. Wahrscheinlich schon, aber die Sache ist, ich werde es noch höher dosieren. Und die Sache ist ja die, dass wenn man halt so Bock auf Training hat, wie ich es gerade habe, dann ist man eh immer auf Let's Go.
Das ist schon echt ein Ding, weil ich war gestern ultra hyped auch wieder im Training.
Ja.
Und ich habe nur einen Kaffee getrunken, ja, eben am Morgen mit dir und keinerlei Pre-Workout oder so. Habe mich aber so gefühlt, als wenn ich eben auf 500 Milligramm Koffein unterwegs war.
Siehst du.
Ist fast so, als wenn die tatsächliche intrinsische Motivation vielleicht sogar wichtiger ist als die Supplements, die du nimmst. Verrückt, wie das ist.
Das ist echt verrückt. Aber trotzdem, also ich werde es mal, es ist halt da, weißt du?
Ja, probier es mal aus. Mach mal 4 Scoops beim nächsten Mal. Dann haben wir eben dann haben wir ein halbes Gramm Koffein drin, ja, im Andi, und dann schauen wir mal, was passiert.
Geil. Platzt, dann platzt die Brust oder so. Von zu viel Blut.
Vielleicht geht davon deine Hypertrophitis auch wieder weg.
Oh, das wäre schlecht.
Vielleicht wird sie deaktiviert durch zu viel Koffein. Das wollen wir auch nicht.
Das wollen wir nicht.
Nein. Nächste Frage. Hallo, ist ein Trainingsplan Blueprint 3.0 in Arbeit? Schönen Grüß nach München. Grüß. Schöne Grüß nach München. Nein. Aber Andi, was ist stattdessen in Arbeit? Was filmen wir gleich?
Deadfit. Deadfit.
Deadfit ist in Arbeit.
Deadfit.
Und mein nächster Trainingsplan ist auch, also ist immer so, der ist gerade nicht in Arbeit. So, der liegt gerade auf Eis, weil andere Projekte gerade relevanter sind. Aber der wird schon auch kommen. Aber wir werden in der Zukunft, als kleiner Ausblick, wir werden nicht unbedingt den Blueprint nochmal neu aufsetzen, diese Jahresplanung, sondern wir werden mehr verschiedene Programme, die eben nicht ein Jahr lang sind, sondern wie lang wird Deadfit sein?
Circa 18 Monate.
What?
Nein, es kommt drauf an, wie intensiv du trainierst und
wie frequent, oder? Auch so.
Wie frequent, und das meine ich damit. Also wie frequent, wie deine Compliance ist. Aber ich sag mal zwischen 16 und 20 Wochen.
16 und 20. Das ist jetzt so wie, wenn man jemanden fragt, wie alt ist dein Kind, dann kommt er dir mit sowas, so und so viele Wochen, und du stehst dann so da, 16 bis 20 Wochen.
So. Also ist ja auch egal.
Also schon auch relativ lang.
Deadfit ist in drei Blöcke aufgeteilt. So.
Okay.
Das kann man schon mal mitnehmen.
Ja, aber eben, was ich eigentlich sagen wollte, wir werden mehr so spezifischere Pläne rausbringen. Eben zum Beispiel die Dads bringen jetzt Dadfit raus. Ich werde das ultimative mach dich zur geisteskranken Megamaschinentraining rausbringen als
fit.
Nächstes.
Fit.
Fit auch. MTMT, Gang. Und so weiter. Nächste Frage. Hi Andy, hi Quiz. Ich versuche meinen Kunden geile Lösungen für ihre Sehnenproblematiken mitzugeben. Bei allen Sachen an der unteren Extremität arbeite ich viel mit den ISO-Protokollen und Gedanken von, Shoutout, Jake Tura. Mhm. Ich experimentiere gerade mit ISOs für die Sehnenentzündungen, zum Beispiel Entzündungen Supraspinatussehne an der Schulter. Was denkt ihr zu den klassischen 3x45 Sekunden für die Schulter? Und welche Übungen würdet ihr wählen, um die Zeit zu sammeln? Liebe Grüße und danke, Felix.
Ich mache gerade Bewegungen, falls ihr das nicht seht.
Er macht Bewegungen, das kann ich bestätigen. Soll ich anfangen? Willst du noch ein paar Bewegungen machen?
Ja, kannst du mal anfangen. Also grundsätzlich das Gleiche halt, oder? Aber
ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Nein?
Ich glaube, dass die Patellasehne und die Achillessehne eine Sonderstellung haben im menschlichen Körper und dass es sehr, sehr schwierig ist, diese beiden Sehnen zu vergleichen mit zum Beispiel einer Supraspinatussehne, weil die Anforderungen ganz andere sind, wirklich ganz andere. Also man kann nicht, du kannst nicht sagen, Sehne ist gleich Sehne. Dazu kommt natürlich auch noch so, da gibt, deswegen ist auch der Research und diese relativ klaren Sehnenprotokolle, ich meine, ich habe es ganz am Anfang erzählt und du schreibst es auch hier, 3x45 Sekunden und so weiter. So, man muss sich schon auch überlegen, anhand von welchen Problematiken und an welchen Strukturen diese Protokolle getestet wurden, warum die quasi evidenzbasiert sind, warum wir diese Daten haben, und dann das einfach eins zu eins zu transferieren auf eine Supraspinatussehne finde ich schwierig. Das heißt nicht, dass du es gar nicht transferieren kannst. So, jetzt wird es natürlich dann so ein bisschen so, ja gut, aber was kann ich denn transferieren? Weil mit isometrischen Übungen arbeiten macht für mich schon auch Sinn für Oberkörpersehnen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass mehr dynamische Arbeit für eben eine Sehnenproblematik von zum Beispiel der Supraspinatussehne irgendwie vielleicht mehr Sinn macht als jetzt bei Patella- und Achillessehne. Ja, ich finde es schwierig. Ich habe damit auch relativ wenig Erfahrung. Das heißt, das sind ja jetzt gerade nur so meine eigenen Gedanken zu dem Thema. Aber der Hauptgedanke ist, übertrag diese Sehnenprotokolle nicht eins zu eins auf Oberkörpersehnen. Es ist auch zum Beispiel schwieriger.
Aber was meinst du damit? Genau.
Naja, das ist halt so, ja gut, du machst halt pro Session deine 3x45 Sekunden schwere, überwindende isometrische Übungen für die Patella, also machst du jetzt genau das gleiche für deine Supraspinatussehne, weil es auch
okay,
so.
Okay, das meinst du damit.
Es ist teilweise auch viel schwieriger, glaube ich, diese Strukturen isoliert zu belasten.
Das ist ja genau.
Das ist ein großes Problem.
Das ist genau der Punkt.
Wenn du Patella hast, so, dann setzt du dich in Beinstrecker und kriegst sehr, sehr isoliert quasi Load auf diese Struktur. Bei einer Supraspinatussehne, das ist eine von sehr vielen Sehnen und da sind halt auch deutlich mehr Strukturen unterwegs in und um eine Schulter. Das heißt, du kriegst die Load da wahrscheinlich gar nicht so gut drauf. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, Supraspinatus ist hauptsächlich im unteren Bereich von Schulterabduktion irgendwie aktiv. Also kann ich zum Beispiel probieren, in genau diesem Bereich einen ISO zu machen. Das heißt, du kannst schon mal mehr diese Struktur treffen und isolieren vielleicht, eben mit so ein paar so biomechanischen Konzepten. Und dann kann man das mal ausprobieren, ob es funktioniert. Aber eben, es wird schwieriger sein, das hinzubekommen.
Ja.
Was denkst du?
Ja, das ist ja genau das. Also, das wäre auch mein Gedanke gewesen, dass man auf alle Fälle also rein strukturell diese zwei Sehnen des Unterkörpers natürlich nicht vergleichen kann mit so, ich will es fast nennen, so feinen sehnenartigen Strukturen wie die Supraspinatussehne. Rein von der Beschaffenheit geht es ja schon nicht. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, so, also rein nur vom Denkprozess, sind die Anforderungen an Belastung andere dann? Also sprich, würde eine geringere Zeit ausreichen, nur als Gedanken? Wahrscheinlich nicht. Ja, weil einfach natürlich eine gewisse Schwelle überschritten werden muss. Und natürlich ist es der Hauptpunkt, den du auch aufbringst. Wie kriegst du die überhaupt? Wie kriegst du in die Mangel genommen?
Also dieses ganze Konzept von Tendon Creep und so weiter,
ja.
Was man ja anwendet auf jetzt zum Beispiel Achillessehne und Patellasehne auch ganz viel, das kannst du eben, glaube ich, nicht eins zu eins erreichen und dann auch dementsprechend nicht so anwenden auf Oberkörper-ISOs. Aber ISOs haben ja trotzdem einen Wert, auch wenn du dann nicht den gleichen physiologischen Effekt von Tendon Creep auf deine Supraspinatussehne bekommst. Plus, gerade wenn man von Supraspinatussehne redet, so, dann ist es schon auch so, was passiert denn bewegungsmäßig? So, was kann ein Schulterblatt, was kann ein Schulterblatt nicht und so weiter. Also, ja. Das sind dann, wie schaut es mit deinem Brustkorb aus? Da würde ich andere Dinge, glaube ich, mir mehr in den Fokus rücken, wie zum Beispiel die Bewegung, die Bewegungsoptionen, die Biomechanik von diesem Gelenksystem. Da streiten wir uns ja immer so ein bisschen beim Unterkörper. Da bin ich ja viel stumpfer und stupider und bin so, jetzt mach dir mal nicht zu viele Gedanken über die biomechanische Ursache und um irgendwie Bewegen des Fußes, sondern jag einfach Load durch diese Sehne. Mhm. Und ich sage das, weil man es gut machen kann.
Genau.
So, aber wenn man das nicht so gut machen kann, wie zum Beispiel beim Superspinatus, dann würde ich meinen Fokus viel mehr auf die Bewegung und quasi die Biomechanik lenken und mir vielleicht mehr überlegen, wie kannst du es denn schaffen, über Bewegung und neue veränderte Bewegungsstrategien diese Struktur zu vielleicht entlasten oder auch mehr zu belasten, damit sie sich wiederum anpasst. Ja. So.
Erst zu entlasten, weil man sie strukturell anders belastet, nutzt.
Und dadurch wird sie dann wieder anders wieder belastet und kann sich dann dementsprechend vielleicht gut anpassen und man kann die Problematik angehen.
Gut, da haben wir schon, den gleichen Gedanken. Ich finde es nur gut, zurückzukommen auf eine der ersten Fragen eben mit der Achillessehne, dass man dann du hast es von stumpf gesprochen, da bin ich auch bei dir logischerweise, genau diese zwei Strukturen, Achillessehne und Patellasehne, dass man die auf alle Fälle, ich nenne es mal eindimensionaler belasten kann, weil die dann einfach vor allem erstmal krassen Load brauchen, aber natürlich dann auch final noch die Komponente der Qualität in der Bewegung oder des Fokuses dazukommt.
Aber am Ende, also das ist alles ein bisschen tricky, aber so, mach auf jeden Fall weiter. Fuck around to find out.
Ja.
Also experimentier mit ISOs rum. Vielleicht machst du ja eben auch ISOs, vielleicht sogar auch 3x45 Sekunden, aber eben, du machst die ISOs aus einem leicht anderen Grund. Vielleicht geht es ja dann eher darum, dass du dem System eine neue Position vermittelst mit einem ISO.
Mhm.
So, deswegen habe ich meine Wadenheber-ISOs nicht gemacht. So, aber man kann ISOs ja super dafür nutzen, dass du eben neue Gelenkpositionen, neue Bewegungsoptionen und so weiter etablierst. Also vielleicht gleiche Interventionen mit einer anderen Intention. So.
Ja. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn sich Menschen eben genau solche Gedanken machen.
Auf jeden Fall. Weiter experimentieren, wenn du was Geiles findest. Gerade für die Superspinatus-Szene. Schreib mir bitte. I got to know. Unknown Contact sagt, jetzt wird's geheimnisvoll. Ah, nee, Name steht drunter. Lieber Rob und alle, wie unterscheidet ihr Schmerz/Spannung mit überwiegend psychischer Genese von solchem mit überwiegend physischer Genese? Überwiegend, weil es ja immer eine Mischung ist. Muss man es überhaupt unterscheiden? Wenn ja, wie unterscheiden sich die verschiedenen Bewältigungsstrategien? Liebe Grüße aus der Schweiz, Severin.
Der Severin.
Shoutout Seve.
Ich hoffe, das geht dir gut. Ja, hast du ja schon selber beantwortet, würde ich sagen.
Also muss man es überhaupt unterscheiden?
Ursächlich muss man es nicht unterscheiden, wie man damit umgeht und mit dem Menschen umgeht, definitiv.
Ja. Ja. Wenn ja, wie unterscheiden sich die verschiedenen Bewältigungsstrategien?
Also du meinst damit, Severin, sicherlich die Herangehensweisen, wie wir coachen würden oder wie wir mit den Menschen die Interventionen wählen würden. So.
I guess. Ja.
Ja, Mai, also auch wieder nach dem Motto, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben. Also ich denke, wenn ich dich mal als Beispiel nehmen darf, dann ist es bei dir auf alle Fälle angezeigt, dass man dir erstmal extrem viel Ermächtigung und Selbstvertrauen gibt. Und das ist ja quasi wieder ein Zusammenspiel aus dem, wie man als Coach, als Trainer agiert, aber mit welchen, ich sag mal, Bewegungsaufgaben man das dann einhergehen lässt.
Und wie man diese kommuniziert und so weiter, ist dann natürlich sehr wichtig.
Genau, das heißt, wenn man nicht ganz doof ist, wird man dir auf alle Fälle Aufgaben stellen, die du definitiv bewältigen kannst. In deinem Fall, jetzt exemplarisch gesprochen, wenn du eine Person bist, die wahrscheinlich erstmal mehr Selbstermächtigung und das Vertrauen in sich selbst und in seinen Körper braucht, dann ist es natürlich klar, dass ich nicht die höchst anspruchsvollste Bewegungsaufgabe oder die höchste Intensitätsstelle ans Training. Also, das weißt du ja auch alles, Severin.
Ich bin auch so, also muss man es überhaupt unterscheiden? Ja, ich glaube schon, weil das auf jeden Fall färbt, wie du coachst, wie du kommunizierst mit Leuten. Aber auch das Schöne ist, egal ob psychische Genese oder physische Genese, die Lösung ist ja immer Training. Aber wie das Ganze eben appliziert wird, angewandt wird, vermittelt wird, kommuniziert wird, das unterscheidet sich dann aber auch ja eher in Nuancen als jetzt wirklich massiv, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Ja, sehr spannend, sehr komplex. Und natürlich auch wieder so hyper-turbo-individuell, dass man keine spezifischere Antwort drauf geben kann.
Grüezi wohl.
Hi, Coach Quies und Andi. Seit wann hat Andi seine Krankheit Hypertrophitis?
Oh Mann.
Andi, seit wann hast du deine Hypertrophitis schon? Ist es so, ist es angeboren?
Nein, nein, nein. Das ist ja auch lächerlich eigentlich, aber ich bin ja ein totaler Lauch eigentlich.
Naja, das ist so wie du gestern schon wieder im Gym rumstandest, kann ich das, und so, ich würde ja gerne das bejahen und sagen, ja, du bist ein Lauch und bist ein Lappen. Aber wenn du mit Pump rumläufst, so, das ist gerade schon gefährlich. Und du warst vor dieser Phase definitiv ein Lauch. So, bist du aber jetzt nicht mehr.
Ja, für meine Verhältnisse. Ja. Du, also ich glaube halt einfach, dass diese Hypertrophitis, die kann man sich auf jeden Fall erarbeiten. Und die ist auch ansteckend.
Man kann, wird die getriggert, wenn man einfach eine gewisse Zeit lang knapp 2 Kilo Magerquark jeden Tag isst? Kann es sein, dass es daran liegt?
Mitunter, ja.
Ist auch ein Faktor, er ist multifaktoriell, aber das ist wahrscheinlich auch ein treibender Faktor.
Absolut, absolut wichtiger Faktor. Ja, Leute.
Wie gehst du denn damit um? Und was macht das mit deinem Training, dass du an Hypertrophitis leidest?
Also ich gehe damit um insofern, als das ist es mir oft schon sehr unangenehm und sehr peinlich auch.
Deswegen geht auch immer Shadow Mode jetzt.
Man muss echt aufpassen. Also das, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich weiß nicht. Ich traue mich oft nicht, mich zu zeigen. So. Es gelingt mir manchmal, dann zu akzeptieren, dass es durchaus so ist, dass ich irgendwie gut auf Krafttraining reagiere. Aber es ist nicht einfach gewesen. Ich habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, das zu akzeptieren. Aber es gelingt mir. Und ich hatte jetzt auch eben eine Phase, tatsächlich 3 Jahre oder 4 sogar, würde ich fast sagen, wo ich eigentlich für meine Verhältnisse halt sehr lauchig unterwegs war. Und das meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch von meinem Mindset her, von meiner Einstellung. Und da, Leute, sind wir ja wieder an einem Punkt, wo quasi die eigene Körperlichkeit auch so ein Spiegel der Seele ist und auch so ein Spiegel fürs Leben ist, meiner Meinung nach. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich in der Zeit nicht trainiert habe und dass ich in der Zeit auch nicht in meinem Leben irgendwie progressiv war, aber sicherlich nicht auf dem Level, wie ich es hätte sein können. Und das ist nun mal so, da gab es viele einschneidende Erlebnisse in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass es sicherlich so war, aber jetzt habe ich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, let's fucking go, so Bock, die Hypertrophitis so anschwellen zu lassen. Und schau mal, wohin sie mich treibt. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt relativ schnell in kurzer Zeit von so immer so 87 Kilo, die ich halt so normal mit mir rumtrage, jetzt so auf zwischen 92 und 94 Kilo.
Auch 94 aus, mit Pump, 92 ohne Pump.
Wirklich, Leute, auch aus dem Grund tatsächlich, weil ich einfach wieder mein Eiweiß-Intake im Fokus habe und den auch in Check habe. Das ist halt einfach nur mal so. Wenn ihr Muskeln aufbaut, wenn ihr Muskel aufbauen wollt, braucht ihr einfach genügend Eiweiß. Also holt euch Eiweiß. Ob jetzt über 200 Kilo Magerquark am Tag oder
oder einen leckeren Green Tea Honey Protonentee.
Was auch immer. Aber holt euch Eiweiß, definitiv. Was war noch die Frage? Sorry.
Es gibt noch eine weitere
Teilfrage. Ich werde schon wieder viel zu...
Und das ist eigentlich meine Lieblingsteilfrage.
Lebensphilosophisch.
Wie geht Thilo als Trainingspartner mit deiner Hypertrophitis um?
Weiß nicht, da müssen wir ihn jetzt fragen. Gestern war er schon so ein bisschen in awe oder so.
Ja,
so
voll.
Oder so ein bisschen.
Ja. Das habe ich sogar auf Instagram gepostet, wo du halt so am Flexen bist und er dann so hinter dir steht und dich anguckt und dann weißt du, boah, das ist schon krass, wie fucking swole du gerade bist.
Und da, ich meine, da ist ja, das Ceiling ist nun längst nicht erreicht. Also,
aber was ist eigentlich, so, wann kommt denn der Tilo aus seinem Shadow Mode mal raus? Weil man, da braucht man jetzt auch nicht so tun, als, also ich kann mich da an Zeiten erinnern, ja, Talking About Swoleness,
ja,
wo der Tilo die jetzt nicht wirklich in vielen Dingen irgendwie
bei Weitem nicht, absolut nicht.
Wie sagt man, Nachstand, ist, ja, das, ist das Deutsch. Also von daher,
du weißt, ich würde
auch mal sagen, so.
Man müsste jetzt auf alle Fälle, und das ist ein spannendes Thema, der Tilo hat ja die letzten Jahre sein Training und seine Lebensweise sehr der Longevity gewidmet, würde ich mal sagen. Tilo ist ja ein krasser Faster und so weiter, und der hat sich halt zugrunde gefastet. So, ja, ist so.
Und geausdauert auch.
Und geausdauert.
Zone zweit.
Und jetzt ist es definitiv so, dass, dass jetzt als additives Element definitiv auch wieder die Hypertrophitis bei ihm einsetzen wird. Bin ich fest davon überzeugt.
Das will ich hoffen. Ich habe immer so ein Bild im Kopf, so ganz früher, als Instagram noch war, man postet Fotos und so weiter, wo Tilo auf der Bank sitzt und Curls macht und den fettesten fucking Ärmel wirklich im ganzen Gym hat. Auch, also,
klar,
gar keine Chance. Aber der ist ja auch so ein Bizeps-Monster.
Ja, gell? Bizeps-only halt.
Der Typ. Ja. Ja. Das macht er schon gut. Also es ist ja auch nicht leicht, wenn dein Trainingspartner an Hypertrophitis leidet. Also dann,
ja, weißt du. Ja, aber er ist jetzt auch alt genug, um humble zu sein und so weiter. Aber insgeheim, ich weiß schon, Tilo, ich weiß, da kommt auch noch einiges. Ist ja immer so witzig auch, gell? Weil ich trainiere mit viel leichteren Gewichten als der Tilo. Wobei, das geht ja auch, also das ist ja auch ein Prozess, der stellt sich einfach ein, dass man halt einfach mehr Gewicht bewegt, logischerweise, weil man halt stärker wird. Das ist ja ein normaler Prozess.
Ach, das Training, oder was, von dem immer alle reden?
So. Das ist so, glaube ich, so Progression oder so. Aber an sich trainiere ich ja eigentlich leichter als der Tilo. So, mit weniger Gewicht.
Und mit mehr Muscle-Mind-Connection.
Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Punkt.
Du alter Fühler, du. Ja. Hat Andi mit Urs eventuell einen Leidensbruder? Ist noch so die letzte Frage. Ja, also der Urs, der hat safe auch Hypertrophitis. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja. Ja. Ja, ja, das hat er auf jeden Fall.
Ganz klar. Ganz klar.
Oh, hey. Und jetzt?
Das war die letzte Frage.
Ah.
Ah ja, und viele Grüße, Chris. Der Chris hat die Frage gestellt. Viele Grüße.
Zurück, Chris.
Ja, falls ihr auch an Hypertrophitis leidet, ich glaube, Andi macht auch bald eine Hypertrophitis-Selbsthilfegruppe auf, oder? Da habe ich, glaube ich, was gehört.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten haben wir alle Fragen beantwortet für heute.
Gut. Danke für die Fragen.
Danke für die Fragen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Okay, bye.